verwirr mich nicht, was ich sage.
Ja, Entschuldigung,
ich, hab dann Angst,
ich hatte heute einen langen Tag.
Ja, wach auf
ich
jetzt.
Ich hatte heute meinen Kaffee noch nicht. Ich bin heute super spät aufgewacht und dann war das plötzlich 12. Und dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, Chef, ey, heute ist nicht, heute ist Podcast. Und dann hat er gesagt, Jesper, du tanzt jetzt hier sofort an. Wenn du hier nicht antanzt, dann brauchst du gar nicht mehr antanzen. Ich also hin. Ich auf die Arbeit. Mal lucht. Deswegen bin ich jetzt hier auch so spät wieder da. Mhm. Deswegen geht das jetzt hier los mit der Folge.
Mal lucht.
Hallo und herzlich willkommen
zu einer neuen Folge Breaking Bad Badly.
Wir besprechen heute die Folge In der Höhle des Löwen.
Staffel 1, Folge 6. Für mich die beste Folge der Staffel. Für dich, Jesper?
Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich kann mir erst eine Meinung darüber bilden, nachdem wir darüber gesprochen haben.
Die Folge trägt den Titel In der Höhle des Löwen, was uns vielleicht schon mal einen kleinen Hinweis gibt, dass das Meth-Geschäft jetzt wieder losgeht und dass sie wieder mit einem Big Player zu tun haben.
Der Löwe.
Der Löwe. Aber im Englischen trägt die Folge den Titel Crazy Handful of Nothing, eine Anspielung auf den Film Cool Hand Luke, bei dem der Protagonist scheinbar mit leeren Händen das Spiel antritt. Kennst du den Film?
Ich kenne den Film nicht. Ich dachte, das wäre jetzt eine Anspielung auf Crazy 8. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Wegen Crazy,
ach so,
weißt du?
Ja, ja.
Ist ja auch so ein ungewöhnliches englisches Wort.
Crazy, ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, gut, also ich hätte das jetzt so interpretiert, aber ja. Und das passt ja auch. Wir haben ja hier andauernd Anspielungen auf irgendwelche anderen Serien, Filme und Lieder.
Und in dieser Folge haben wir gefühlt sehr viele Anspielungen und Metaphern innerhalb der Folge.
Mhm.
Wir werden da vielleicht am Ende nochmal drüber reden, über den Titel und dass er im Englischen ja eine andere Bedeutung hat als im, oder sich im Englischen auf etwas anderes bezieht als im Deutschen.
Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich ja vorher nie mit den englischen Titeln beschäftigt. Warum sollte ich das machen? Und ich bin enttäuscht. Ich weiß nicht, wer die deutschen Titel festgelegt hat, wer das übersetzt hat. Aber ganz ehrlich, das sind ja immer nur irgendwelche, ja, vielleicht nicht schlecht gewählten Titel für die Folgen. Aber das hat ja keinen.
Wie hättest du es denn übersetzt? Verrückte Hand mit nix.
Ja. Ja, genau. So hätte ich das
mit
gemacht.
Mit nix drinne.
Mit nix drinne. So hätte ich das gemacht und das wäre ja wohl super gut gewesen. Warum haben wir nicht einfach die englischen Titel behalten?
Im Englisch, also die englischen Titel in der englischen Sprache.
Ja. Also Cancer Man oder Crazy Handful of Nothing. Wieso versteht das denn keiner?
Ich glaube, das verstehen dann am Ende noch weniger Menschen, als wenn man sie übersetzt, ohne dass man da irgendwie inhaltlich die perfekte Übersetzung hinbekommt.
Vielleicht. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das eine Anspielung auf den Film Cool Hand Luke ist, bei dem der Protagonist, wie gesagt, mit scheinbar nichts in das Spiel geht,
ja,
dann wissen wir ja auf Grundlage der letzten Folgen, die wir schon geguckt haben, auch Walter hat eigentlich erstmal gerade gar nichts. Kein Plan, keine Macht, kein Geld. Und ja, er versucht ja trotzdem alle an die Wand zu spielen.
Ja.
Innerhalb dieser Folge. Und wie er das tut, werden wir im Folgenden besprechen. Starten wir mit dem Cold-Opener. Oder möchtest du noch was zum Titel sagen, Jesper?
Am Ende. Aber ich hoffe, wir denken auch dran.
Ich denke dran.
Danke.
Okay. Also starten wir mit dem Cold-Opener, wie immer.
Mhm.
Der spielt diesmal im Crystal Ship.
Ja.
Denn Walter und Jesse machen einen Plan, beziehungsweise er Walter alleine.
Mhm.
Denn er erklärt, dass er jetzt, also dass die jetzt wieder ein Business starten, dass sie jetzt wieder ein Business starten und dass er in diesem Business zuständig für die Chemie ist,
mhm,
also für alles Interne. Und Jesse ist dann für den Vertrieb zuständig.
Walter möchte eine ganz klare Rollenverteilung.
Genau.
Und dieses Thema der Rollenverteilung wird auch eine große Rolle innerhalb der Folge spielen.
Ja, das auf jeden Fall. Und Walter sagt auch schon mal ganz ausdrücklich, er möchte keine Gewalt.
Mhm.
Und wir sehen, während er das erklärt, aber schon vorblenden.
Ja.
Zu, ja, nicht ganz dem Ende der Folge, aber schon.
Schon eigentlich zum Ende der Folge.
Ja. Und das lässt uns jetzt schon erahnen, dass es nicht ganz ohne Gewalt ablaufen wird, denn Walter dann schon mit Glatze läuft durchs Bild. Er sieht sichtlich lädiert aus.
Mhm.
Und da sehen wir schon, die coolen Gangster auf der Straße haben auch Angst vor ihm. Und da muss ja irgendwas vorgefallen sein, denn wie verschafft man sich denn Respekt bei solchen Typen?
Also mich hat dieser Cold Open schon wieder verarscht. So wie in der ersten Folge, in der ich ja dachte, oh, ist das jetzt schon das Ende der ganzen Serie, was mir hier gezeigt wird? Dass ich in Folge 6 beim Cold Open da gedacht habe, wann wird das wohl spielen?
Ja.
Vielleicht auch am Ende der Serie, vielleicht am Ende der vierten Staffel. Ich weiß es nicht. Und als ich dann das Ende der Folge gesehen habe, habe ich mir dann mit der flachen Hand an die Stirn geklatscht und gedacht, ja natürlich, es ist natürlich das Ende der Folge, so wie es bisher immer der Fall war.
Ja, das hättest du in der Zwischenzeit schon erkennen können.
Ja, hätte ich.
Ja, aber mach dir nichts draus, Jesper. Wir haben alle so unsere Schwächen.
Ja, deswegen gucken wir es ja auch zu zweit.
Ja.
Dann kannst du mir immer erzählen, was ich alles verpasst habe.
Genau.
Ich glaube, in dieser Folge habe ich einiges verpasst, aber...
Das mag sein. Also
später.
Während ich gecheckt habe, welche Folge das ist, habe ich gedacht, oh, ich bin richtig froh, dass ich die zusammenfasse. Denn in dieser Folge ist viel drin, was in den kommenden Episoden wichtig sein wird. Mhm. Und das kann ich dann jetzt ein bisschen herausstellen, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, ohne dabei zu spoilern, aber ja, schon mal so ein bisschen zu zeigen, über dies und das sollten wir uns vielleicht tiefgreifender Gedanken machen. Mhm. Wenn es vielleicht jetzt noch gar nicht so wirkte, als wäre das wichtig.
Ja, ich bin gespannt,
ja,
was du alles rausgearbeitet hast und für wichtig erklärst.
Ja, denn ich fand diese Folge wirklich mega, ich kann es nur noch mal sagen. Also im Cold Opener hat man ja schon gesehen, dass in dieser Folge sehr viel passieren wird. Mhm. Also selbst wenn man vielleicht nicht gecheckt hat, dass es jetzt in dieser Folge alles passieren wird, ist ja klar, okay, jetzt passiert hier richtig was, es geht weiter. Das sieht man allein daran, dass Walter natürlich anders aussieht, aber man erkennt es auch daran, dass er ja nicht nur anders aussieht, sondern er strahlt ja in diesen Vorblenden auch richtig viel Selbstbewusstsein aus. Also irgendwas muss ja passieren, denn ich würde mal sagen, die Chemotherapie führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man erstmal vor Selbstbewusstsein
strotzt. Die hat vermutlich eher den gegenteiligen Effekt.
Das glaube ich auch.
Er hat auch einen ganz anderen Blick.
Ja.
Sehr entschlossen.
Sehr entschlossen, ja. Fast schon stolz.
Es ist nicht mehr der Korthosen-Walter aus den ersten Folgen, der uns da entgegenläuft.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht können wir dann gleich mal über die Chemotherapie sprechen. Denn er fängt an, er hat seine erste Chemotherapie am Anfang der Folge. Und er sitzt da inmitten von anderen Chemotherapie-Patientinnen. Meinst du, dass man da wirklich in einer Gruppe voll Leuten sitzt und alle kriegen gleichzeitig ihre Chemotherapie?
Ich glaube schon.
Warum kriegt man das nicht privat? Ganz alleine, muckelig, im Bett?
Warum hat nicht jeder ein eigenes Krankenzimmer im Krankenhaus? Es ist einfach kein Platz da.
Es ist einfach kein Platz. Ja,
ich glaube, es gibt einfach zu viele Krebspatienten
und
zu wenig Platz.
Aber wir haben ja Albuquerque jetzt schon kennengelernt. Da ist ja eindeutig eigentlich
viel Platz. Ja, stimmt, da ist nicht so viel los.
Ja, die haben keine Äpfelbäume gepflanzt, wie du ja schon kritisiert hast. Und dann könnten sie ja mal ein paar mehr.
Die haben da gar nichts gepflanzt.
Ja. Also könnten sie ein paar Krankenhäuser pflanzen eigentlich.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sitzt er da inmitten dieser anderen Patientinnen und er wirkt ruhig, ergeben. Mhm. Er guckt einfach auf diesen Zugang in seinem Arm und wirkt ein bisschen gedankenverloren.
Bis er dann seine Frau nach Hause schickt.
Bis er dann Skyler nach Hause schickt. Ich meine, was soll sie da auch sitzen? Also ich glaube, das ist auch, man merkt, das ist eine Situation, in der er vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrt ist, in der er ja erstmal irgendwie klarkommen muss.
Glaubst du, dass Walter Skyler nach Hause schickt, weil er allein sein möchte? Oder weil er wirklich möchte, dass Walter Jr. nicht alleine zu Hause ist?
Also Walter Jr. ist ja, wie ich schon häufiger erwähnt hatte, kein Kind mehr.
Ja.
Und ich glaube, es ist ein Vorwand. Also ich glaube wirklich, er möchte da allein sein. Es wäre ja auch unangemessen eigentlich, sich dann da jetzt zu unterhalten, denn alle Leute sitzen da allein, alle sind ruhig. Es ist ja ganz, ganz leise in diesem Raum.
Ja gut, Skyler schreckt da nicht davor zurück, vor anderen Menschen irgendwelche persönlichen Dinge auszuplaudern. Ja. Siehe das Wartezimmer in Folge 5.
Ja, absolut.
Aber klar, wenn ihm das unangenehm ist, dann sagt er halt, nee, geh mal lieber nach Hause, ich komme hier schon klar.
Ja, also ich denke, er wollte alleine sein.
Ja. Glaube ich auch.
Also vielleicht merkt er gar nicht mehr, dass man sich für sie eigentlich auch manchmal schämen könnte. Aber in der Situation muss man, glaube ich, vielleicht auch erstmal klarkommen. Und ich habe dann noch rausgefunden, dass diese Chemotherapie-Szene mit echten Krebspatientinnen als Inspiration geschrieben wurde. Also die Szene ist nicht aus der Luft gegriffen und so wie Leute, die noch nie Krebs hatten, sich das vielleicht vorstellen würden.
Ah, okay, also Patientinnen haben mitgewirkt an der...
Genau.
An dem Setting der Szene, aber die in der Szene selber, das waren Schauspieler.
Ja, genau. Okay. Das schon. Ich habe nämlich auch erst gedacht, oh, da saßen also echte Patienten und haben jetzt gerade ihre Chemo bekommen. Nein, nur echte Patientinnen haben gesagt, wie so eine Chemotherapie abläuft und wie man sich dabei fühlt. Und deswegen wirkt Walter auch so stumm.
Ja.
Weil die sagen, also weil die halt gesagt haben, das ist das Gefühl, was dann vorherrschend ist.
Ja.
und nicht irgendwie, dass man da in Trauer zerfließt und nicht fassen kann, was einem passiert und irgendwie Angst hat oder wie auch immer.
Die Phase hat man dann vermutlich schon hinter sich gebracht.
Ja.
Oder hat sie dann wieder zu Hause im Stillen.
Genau.
Ja.
Aber da sitzt man einfach erstmal und wartet ab.
Ja.
Ja, und wenn wir schon über den Krebs reden, also Walter hat dann Nebenwirkungen von der Chemotherapie.
Mhm.
Er muss sich übergeben. Wir sehen auch, wie er Blut pinkelt.
Ja, ich finde, diese Szene ist bisher eigentlich mit die ekligste in der ganzen Serie.
Auch.
Also, wie sie da Crazy Eight irgendwie zerlegt haben. Oder
das
sein
ist so
Cousin.
Abstrakt, ne?
Das kann ich mir alles angucken, aber das fand ich irgendwie unangenehm.
Ja, fand ich auch. Also allein das so zu sehen, wie da jemand pinkelt, finde ich schon eklig. Aber dass das dann auch noch so orange-rot war,
ja.
Also schon ganz schön eklig. Aber ja, abgesehen davon verliert er halt auch seine Haare.
Ja.
Er hat Haarausfall und deswegen rasiert er sich den Kopf. Und dann kommt er zum Frühstück. Und Walter Jr. findet das einen krassen Style, einen krassen Look. Mhm. Und findet das, glaube ich, eigentlich ganz cool.
Ja.
Und Skylar ist schockiert.
Ja, und das passt ja genau zu der Skylar, die wir in der Folge davor kennengelernt haben, die einfach noch nicht wahrhaben will, was diese Diagnose bedeutet.
Ja.
Die denkt, ja, Walter macht eine Behandlung und dann wird alles wieder gut, dann kriegen wir unser zweites Kind. Die also noch nicht verstanden hat, was die Diagnose bedeutet.
Ja.
Und diese Reaktion von ihr ist natürlich sehr unangenehm.
Auf jeden Fall.
Vor allem für Walter.
Ja.
Ich meine, was ist das für eine Reaktion?
Machen? Ja, genau. Also das ist so richtig, oh, also der neue Haarschnitt gefällt mir überhaupt nicht.
Ja.
Ja, cool. Was soll er denn machen? Also es ist völlig, also es passt wirklich dazu, wir haben ja letzte Folge auf jeden Fall analysiert, dass Skylar das Ganze noch nicht wahrhaben kann und noch nicht damit umgehen kann, dass sich deren Leben jetzt so oder so ändert.
Ja.
Und jetzt sieht man so eine drastische Veränderung. Denn das mit dem Pinkeln, auch das mit dem Übergeben, das bekommt sie vielleicht alles nicht mit. Aber
da
das jetzt schon.
Gehen wir jetzt von aus, ja.
Ja, also, obwohl er ja mit offener Tür gepinkelt hat.
Und Walter zeigt ja relativ wenig Regung in der Szene. Also er setzt sich an den Tisch. Als der Kommentar von seinem Sohn kommt, schaut er kurz rüber, aber findet das jetzt, also es ist nicht viel Regung in seinem Gesicht.
Mm-mm.
Er guckt auch einmal prüfend zu Skylar.
Mm.
Es wirkte beim Blick zu Skylar ein bisschen mahnend.
Ja.
Also, dass er nicht begeistert war von Skylars Reaktion, konnte man ihm trotz seiner wenigen Reaktionen absehen.
Ja, genau. Und man konnte auch, also ich glaube, er wollte ihr auch ein bisschen sagen, halt dich jetzt einfach zurück.
Ja.
Kommentier das jetzt bitte einfach nicht.
Ja.
Denn das ist ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt ja, so angenehm für ihn. Und wir haben ja auch gesehen, wie viele Tabletten er nehmen muss. Das waren ja 10, 15.
Kommt was zusammen.
Ja, also es ist schon extrem. Wir können uns seit dieser Folge, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen, was so eine Chemotherapie bedeutet. Und schon nach der ersten Behandlung mit dem Körper anstellt.
Ja.
Also es ist schon ein heftiger Einschnitt ins Leben.
Ja, absolut.
Das wurde uns nochmal ganz gut klar gemacht. Und auch Jessie erfährt in dieser Folge, dass Walter Krebs hat. Denn sie kochen zusammen Meth.
Ja.
Und sind im Crystal Ship in der Wüste.
Mhm.
Und Walter bricht fast zusammen im Crystal Ship. Er muss raus, er muss die Gasmaske abnehmen. Und Jessie sagt ihm, er soll das Hemd aufmachen. Er wirkt, als würde er gleich ersticken.
Ja.
Und man sieht auf seiner Brust dann eine Markierung.
Mhm.
Eigentlich sieht das ein bisschen aus, als hätte er so einmal so einen Waxing-Streifen auf die Brust geklebt und abgezogen. Und es ist noch rot.
Ja.
So kann man sich das, finde ich, ganz gut vorstellen. Und Jessie erkennt das.
Ja.
Denn Jessie kennt das von seiner Tante. Jetzt erfahren wir auch darüber mal ein bisschen was. Denn die hatte auch Krebs.
Ich habe es an Jessies Blick gesehen, bevor er es ausgesprochen hat.
Ja.
Ich habe gedacht, die Tante hatte auch Krebs, bevor er es dann, wie gesagt, ausgesprochen hat.
Ja.
Ja, und er weiß auch um die Schwere der Diagnose.
Genau, denn Jessie fragt ihn, in welchem Stadium er ist.
Ja.
Und er sagt B2, B1?
3.
B3?
A.
Ah, Mensch, gut gemerkt.
B2, B1?
3.
C58? Nee, genau, wir erfahren von einer konkreten Diagnose von Walter.
Mhm.
Wir können das dann auch selber ein bisschen einordnen. Hast du es gegoogelt, die Diagnose?
Jessie hat gesagt, er ist schon in Lymphknoten und das bedeutet ja almost everywhere, ne?
Ja, ich habe ein bisschen gegoogelt.
Mhm.
Was ich, so wie ich es verstanden habe, ist es ist eine 3A-Diagnose oder jede Art der Diagnose nicht gleich eine Diagnose. Also es gibt da sehr viele verschiedene Formen von. Aber wie Jesse richtig sagt, 3A bedeutet, dass der Tumor größer ist und sich auf die Lymphknoten auf der gleichen Seite des Brustkorbs ausgebreitet hat. Mhm. Ich habe dann nach den Überlebensraten gegoogelt und habe eine 5-Jahres-Überlebensrate von 13-36% gefunden. Oh. Diese Zahlen weichen stark von den individuellen Faktoren und Art der Behandlung ab. Mhm. Oder hängen stark davon ab. Also ich habe jetzt natürlich nicht in irgendwelchen Studien diese Zahlen mir selbst bestätigt, aber so wie das Krankheitsbild, so wie die Diagnose von Walter, von den Ärzten und von Walter selbst dargestellt wird, ist es, glaube ich, ziemlich realistisch.
Ja, hört sich ziemlich danach an, ja. Keine guten Chancen.
Genau, und Jesse sagt ja auch, dass seine Tante noch 7 Monate gelebt hat nach der Diagnose.
Ja, was Walter auch erstmal schockt.
Ja, es schockt ihn. Und wir haben mit Jesse jemanden, der ganz anders mit dem Thema umgeht als alle anderen bisher.
Ja.
Also er nimmt ja wirklich gar kein Blatt vor den Mund.
Ja.
Ist sehr direkt. Mhm. Und ja, Walter zeigt, also er ist geschockt, aber er zeigt natürlich wieder keine übermäßige Regung, weil so ist er einfach nicht.
Ja, ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass auf lange Sicht diese Art der Kommunikation oder Konfrontation mit dem Thema für ihn besser ist als das Wegschieben, das nicht wahrhaben wollen.
Ja, ja, das denke ich auch. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er das jetzt schlimm fand, mit Jesse darüber zu sprechen. Denn das kam natürlich jetzt für ihn auch von sehr unerwarteter Seite, denke ich, dass Jesse jetzt plötzlich Ahnung davon hatte und einen qualifizierten Kommentar dazu abgegeben hat. Denn das würde man von Jesse ja nicht unbedingt erwarten. Und plötzlich kann er mit Jesse, der ja bis jetzt so hohl und oberflächlich rüberkam, über seine Diagnose sprechen.
Ja.
Ohne, dass er verurteilt wird, ohne, dass ihm jemand sagt, was er machen soll. Und er hat sogar Ahnung davon. Also er kann ja sogar was dazu sagen.
Ja.
Und es sind nicht nur irgendwelche Gefühle. Und für so einen rationalen Menschen wie Walter ist das wahrscheinlich ganz angenehm.
Ja, er bekommt in Jesse die Möglichkeit, wenn er es denn macht, das werden wir dann sehen in den nächsten Folgen, mit jemandem offen darüber zu reden.
Ja.
Das wäre ja bisher, vielleicht war das nur mit Marie der Fall.
Ja, genau. Und die war ja aber komplett unter dem Einfluss von Skylar. Also da wäre ja ein wirklich offenes Gespräch wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen.
Nee.
Würde ich jetzt einfach mal sagen. Die beiden sind ja schon sehr voneinander beeinflusst.
Ja, wobei sie natürlich schon ihre eigene Meinung dann auch kundgetan hat in der letzten Folge.
Aber sie hat ja dafür auch gleich auf den Deckel gekriegt.
Ja, und wir wissen ja auch, woher es kam, aus vielleicht einer rebellischen Regung.
Ja.
Und ob sie dann immer wirklich das sagt, was sie denkt, und immer so reagiert, wie es vielleicht am besten wäre, ist da wirklich fraglich.
Ist fraglich auf jeden Fall. Jesse sagt dann aber auf jeden Fall auch, wann wolltest du mir das denn sagen? Ich finde das uncool. Darüber hätten wir sprechen müssen.
Ja.
Und er ist aber auch gleich im nächsten Moment wieder sehr mitfühlend und fragt ihn, ob er denn jetzt noch diese Charge Meth zu Ende kochen kann. Und Walter merkt dann, nein, also sagt erst ja, aber merkt dann, nein, kann er nicht.
Ja.
Und dann ist eigentlich ein schöner Moment zwischen den beiden, denn er sagt Jesse, du kannst es auch fertig machen.
Ja, und das ist das erste Mal, dass diese Rollenverteilung, die am Anfang der Folge gefordert wird von Walter, bricht.
Genau.
Und Jesse die Aufgabe von Walter übernehmen muss.
Genau. Und es ist auch das erste Mal, dass Walter Jesse was zutraut.
Ja.
Das ist für ihn also wahrscheinlich ganz schön.
Ja, die Frage ist natürlich, wie groß ist die Wahl, die er hat?
Ja.
Weil er selbst merkt, okay, ich werde das jetzt hier nicht fertigstellen können. Jesse hat auch schon mal Drogen gekocht. Das nicht ist so jetzt die Option, die wir hier haben.
Ja.
Ich möchte ja auch Geld verdienen. Walter ist ja doch durchaus geschäftstüchtig.
Muss man so sagen, ja. Ja, klar, das Geld muss jetzt auch rankommen, sonst kann er seine Behandlung nicht weiter bezahlen und das Ganze fliegt auf.
Ja.
Ja, aber die kochen die Portionen dann scheinbar fertig. Jesse macht das fertig. Und dann versucht er, das Meth aus dieser Produktion zu verkaufen.
Ja.
Und dabei performt er nach Walters Maßstäben nicht gut genug, denn er kommt mit Geld wieder und es ist Walter viel zu wenig. Und ich glaube, dass er dann so aggressiv reagiert und Jesse wirklich ja anmeckert dafür, dass er nicht mehr Geld einnehmen konnte.
Ja.
Resultiert auch ein bisschen daraus, dass er jetzt plötzlich von Jesse auch nochmal gehört hat, seine Tante hat auch nur noch 7 Monate gelebt. und er hat jetzt plötzlich ein Ziel vor Augen. Er muss jetzt in einer wirklich kurzen Zeit viel Geld verdienen,
ja,
um seine Behandlung zu bezahlen und seiner Familie on top noch was zu hinterlassen.
Ja, was ich mich in dem Zuge gefragt habe, ist, wie teuer ist diese Behandlung eigentlich? Weil er schreibt ja immer diesen Check aus, ich glaube über $1,900 oder so.
Mhm.
Und ist das dann wirklich nur für eine Injektion oder ist das für einen Monat oder eine Woche? Weil Jesse kommt ja zurück mit einem Batzen Geld. Ich fand, das war gar nicht, gut, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie teuer Drogen sind, aber es war jetzt nicht wenig Geld, was er daran geholt hat, für mein Empfinden. Und für Walter war es aber viel zu wenig. Das heißt, diese Behandlung muss ja wirklich exorbitant teuer sein.
Ja, ich glaube, er bezahlt $1,900 pro Injektion.
Ja.
Habe ich jetzt so verstanden. Und die kriegt er einmal die Woche. Und wir, also Jesse hat ja $24,000 mitgebracht.
Ja.
Und Walter stellt sich aber vor, dass er für die Menge an Meth $35,000 einnimmt.
Ja.
Also so ein Riesenunterschied ist jetzt eigentlich vielleicht nicht unbedingt, aber vielleicht habe ich da auch ein falsches Verhältnis dann zu Geld.
Und Walter mischt sich jetzt in Jessys Bereich ein.
Genau, plötzlich mischt Walter sich ein und drängt Jesse, dass er einen OG aufsucht.
Er also will expandieren.
Genau. Er möchte nicht mehr, dass sie direkt vertreiben, sondern er möchte, dass sie an einen Großhändler verkaufen.
Ja, und in der Szene habe ich gedacht, ja, Walter, Jesse sagt dann ja, den Typen, den wir hatten, den hast du schon umgelegt.
Ja.
Und da habe ich gedacht, ja, Walter, ja, ich habe doch in der zweiten Folge, Walter, habe ich dir doch gesagt, Crazy Eight löst dein Problem.
Ja.
Jetzt hast du den Salat.
Ja, was hätte er machen sollen?
Eine Freundschaft.
Ja.
Schön bowlen gehen, Kaffee trinken.
Ja. Ja, sie hatten ja schon angefangen,
mal Bier zusammen zu trinken. Fallschirm springen oder so.
Ja.
Bonding-Maßnahme.
Im wahrsten Sinne.
Ja.
Ja. Hat er alles verpatzt. Deswegen wird jetzt ein neuer Zwischenhändler oder wie Jesse halt sagt, OG, denn er ist auf einer höheren Stufe als die Straßenverkäufer, gesucht. Und durch Jessys Freund Skinny Pete, den wir ja schon kennen,
ja,
kommt Jesse dann zu Tuku Salamanca.
Oh, sogar mit Nachnamen.
Ja, ja.
Ich habe eine Tuku mitgekriegt.
Salamanca sagen sie, glaube ich, in der Folge auch nicht.
Mr. Salamanca.
Mr. Salamanca. Senior. und das ist ein ziemlich instabiler, ja, auch drogensüchtiger, ganz weirder Typ. Offensichtlich auch sehr gewaltbereit.
Ja, der wirkt jetzt nicht so, als könntest du mit dem eine angenehme Diskussion führen.
Ja.
Für ihn zählt Gewalt als Argument.
Genau. Also er ist unberechenbar,
ja,
laut und impulsiv. Und Skinny Pete kommt erstmal mit und führt Jesse da ein, denn man muss bei einem OG eingeführt werden. Man kann da nicht einfach so hingehen,
ja,
und sein Produkt vorführen. Und Skinny Pete denkt, er ist eine ziemlich große Nummer, aber das wird dann ziemlich schnell deutlich, dass er das nicht ist.
Glaubst du, dass Skinny Pete das wirklich denkt?
Ja, so wie
also
er sich
ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen angeben wollte,
ja,
vor Jesse, aber dass er es schon auch ein bisschen einordnen kann.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall gehen die beiden dahin. Jesse bringt eine ziemlich große Tüte Meth mit. Und Tuku probiert das aus und findet das natürlich Hammer. Und hält auch Jesse ein bisschen davon hin, dass er das auch schnupfen soll.
Ja.
Natürlich, um zu prüfen, ist das ein Cop, aber auch vielleicht, um zu prüfen, ist das vergiftet.
Ja.
So als große Nummer.
Mhm.
Cäsar hatte ja auch seine Vorkoster. Und
oha.
Ja, also ist vergleichbar, glaube ich. Und er hält ihm das auf einer Messerspitze von einem riesigen säbelartigen ja, Messer hin. Und Jesse muss dann da mit seiner Nase ran und das schnupfen. Das ist ja auch schon mal, der hätte ihm ja auch ins Gesicht stechen können dann.
Hätte er machen können, ja.
Ja.
Also sah jetzt nicht so sicher aus.
Nee.
Also am Küchentisch früher als Kind hätte die Mutter da wohl was gesagt.
Ja.
Hier nicht mit dem Messer, vom Messer essen.
Ja.
Und auch nicht vom Messer schnupfen, junger Mann.
Genau.
Das Thema hatten wir schon.
Das hatten wir schon.
Dafür nimmst du bitte die Kreditkarte deines Vaters,
genau,
und den Glastisch im Wohnzimmer.
Ja. So wie man das halt macht.
Ja,
der gute
in einer
Ton
gesitteten Familie.
Ja, absolut. Aber vielleicht war das auch schon mal so eine kleine Probe und Jesse sollte sich schon mal ein bisschen unterwerfen, weil das zu machen ist ja schon auch ein bisschen.
Wieso hat Jesse da nicht drauf reagiert, auf das Zeug?
Vielleicht, weil er es so gewohnt ist, vielleicht ist er abgestumpft.
Das habe ich auch gedacht. Vielleicht nimmt er so viel Drogen, dass er,
ja,
dass ihn diese Mengen nicht mehr tangieren.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel es genau war. Aber Tuku geht ja komplett ab.
Genau, und der hat ja nicht mehr genommen.
Weiß ich nicht.
Also da sah das Messer nicht viel gefüllter aus.
Ja.
Aber vielleicht hatte er vorher schon was intus. Tuco scheint ja sehr abhängig zu sein.
Aber vielleicht ist es auch so, wenn man super angespannt ist, ja, so wie Jesse, der war ja sehr nervös, ja, dass man dann einfach Crystal Meth verdrängt.
Mhm. Vielleicht, vielleicht.
Ich glaube es zwar nicht, aber...
Ich kann es nicht anschauen, habe es noch nie genommen.
Ja, dann wird es mal Zeit. Ich würde sagen, nächste Folge.
Dass wir auch mal ein bisschen Erfahrungsberichte spreaden können. Ich glaube, ja, das wäre wichtig.
Das wäre super wichtig.
Ja. Jesse sagt dann, dass er $35,000 dafür haben möchte. Mhm. Und Tuco findet das erst viel, lässt sich dann aber darauf ein. Er will dann das Meth da behalten und Jesse die $35,000 geben, sobald die das verkauft haben.
Ja.
Und dann sagt Jesse, ja was, und jetzt soll ich dir $35,000 leihen? Ich möchte das Geld jetzt haben. Und Tuco sagt, nee, ist ein Kommissionsgeschäft.
Das Wort kennt er.
Ja, das kennt er.
Wirkt
also
eigentlich
er
ist ein nicht Geschäftsmann. Wie jemand, ja, aber er wirkt eigentlich nicht wie jemand, der das Wort Kommissionsgeschäft.
Ja, das stimmt.
Es wäre so lustig, wenn es so einen Gegenshot gäbe und einfach so 6 Excel-Tabellen offen wären.
Ja.
So mega die krasse Liquiditätsplanung.
Ja.
Tuco sagt, im nächsten Quartal könnten wir Liquiditätsprobleme haben.
Ja, also das hätte ich sehr witzig gefunden, aber vielleicht auch nur für uns, weil wir so Wirtschaftsheinis sind. Vielleicht ist, wäre das für andere.
Ich glaube, mich hat noch nie jemand als Wirtschaftsheini bezeichnet.
Jetzt schon. Heute ist der Tag, Jesper. Okay. Ja, auf jeden Fall sagt Tuco dann erstmal, ja, okay, nee, dann kriegst du das Geld jetzt im Voraus. Mhm. Und man denkt erstmal, cool, Jesse, du hast es geschafft. Und Tuco packt ziemlich viel Geld in einen großen Stoffbeutel.
Ja.
Und mit diesem Stoffbeutel verprügelt er Jesse dann. Und er tritt ihm auch noch in die Rippen und haut auch noch mal mit der Faust zu. Also er verprügelt ihn richtig heftig. Jesse blutet aus dem Mund.
Im Fußball hätte es sofort rot gegeben.
Ja.
Nicht mal mit Videoassist.
Ja.
Das wäre klar gewesen.
Das wäre also ziemlich eindeutig eigentlich.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist die nächste Szene dann im Krankenhaus.
Ja.
Jesse hat kein Geld und kein Meth. Und ist ziemlich lediert. Also.
Aber weißt du, was er hat?
Ja. Er landet mit blutigem Gesicht, gebrochenen Rippen und geschwollenem Ego im Krankenhaus, habe ich geschrieben.
Aber was hat er noch? Er hat noch eine Sache. Und da muss ich mich gleich entschuldigen.
Was hat er denn?
Skinny Pete. Er hat Skinny Pete an seiner Seite sitzen.
Ja, das stimmt. Der sitzt da.
Und ich habe ja in Folge 3 oder so gesagt, dass das ja wohl keine richtigen Freunde sind, die Jesse da hat. Aber ja. Skinny Pete scheint ja ein echter Freund zu sein, weil der sitzt, gut, vielleicht hat er auch sonst nichts zu tun, aber er sitzt am Krankenbett von Jesse und wacht über ihn.
Ja, das stimmt.
Ja, hat mich überrascht.
Wenn wir mit Breaking Bad durch sind, können wir nochmal den Film El Camino gucken. Da spielt Skinny Pete auch nochmal eine Rolle und da erfährst du auch nochmal, was er denn für eine Art Freund ist.
Der Weg?
Ja.
Weiß es nicht, ne?
Weiß es nicht.
Ja.
El Camino hätte ich jetzt gedacht.
Der Kamin.
Ja, also und dann können wir nämlich nochmal darüber sprechen, ob du mit dieser Prediction recht hattest. Hört also nochmal in 2 Jahren in die Folge rein über El Camino. Ja, Walter kommt dann auch ins Krankenhaus und besucht Jesse und redet dann auch mit Skinny Pete und erfährt dann auch ein paar Sachen über Tuco und wo er ihn findet und so weiter. Und Skinny Pete fragt ihn auch, wie Walter heißt, aber er sagt das einfach nicht.
Ja, das war dann wohl die Szene, in der Walter insgeheim gedacht hat, okay, ich brauche einen neuen Namen.
Mhm.
Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin der Walder.
Ja.
Ihr habt das gekocht.
Ja. Aber Skinny Pete fragt ihn, du bist der Koch. Und er sagt ja.
Ja. Aber er hat halt noch keinen Namen.
Er sagt halt nicht, er ist Walter.
Wie wäre denn dein Name? Was wäre dein Alias?
Selena Gomez.
Das hätte irgendwie Stil.
Ja, ne?
Ja.
Ja, und deiner?
Edward Norton. Ich wurde schon oft mit ihm verglichen.
Ja?
Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Ich finde, so viel Ähnlichkeit haben wir gar nicht.
Wer ist denn das?
Ein Schauspieler, Luisa.
Muss ich gleich mal googeln?
Mach mal.
Mach ich jetzt kurz.
Okay.
Mm, der hat gar keine Lippen, du schon. Dass sich die abgebissen hat.
Aber ansonsten, vermutlich, während Dreharbeiten zum Film Moonrise Kingdom kam es zu einem Vorfall, in dem sich Edward Norton
beide Lippen.
Ober- und Unterlippe abgebissen hat.
Ja, richtig. Gut, also aber Selena
Walter,
Gomez und Edward Norton.
Aber in Walter geht, das wäre wirklich gut.
Ja.
In Walter geht der Denkprozess los.
Ja, also man merkt auch, er ist nicht unbedingt als mitfühlender Freund da vor Ort, sondern eher als jemand, der eine Mission hat. Und ich finde schon, man hat auch das Gefühl, er will Jesse jetzt auch rächen. Er findet das nicht in Ordnung, was da passiert ist.
Ja, er hat ein Gerechtigkeitsempfinden.
Ja, also holt er sich alle Informationen von Skinny.
Von Skinner?
Skinner. Und dann übernimmt Walter erstmal das Spiel. Nachdem Jesse für ihn fertig gekocht hat, kann ja Walter jetzt dann auch mal Jessys Part übernehmen. Finde ich eigentlich nicht ungerecht. Walter übernimmt jetzt das Steuer und holt sich nochmal Meth. oder vielleicht auch was anderes und geht zu
Tuco. Ich sage nur Knallerbsen.
Knallerbsen. Und geht zu Tuco. Mhm. Und er kommt da rein. Die Leute fragen sich erstmal, wer denn der alte Mann da ist. Mhm. Er sieht jetzt ja auch ein bisschen dangerous aus, hat ja Walter Jr. auch zu ihm gesagt, jetzt mit seiner Glatze und so. Walter macht einen ganz anderen Eindruck.
Ja, und kann man so sagen.
Ja, er ist auch gar nicht mehr in Kord gekleidet. Also immer noch nicht Gangster-Boss-mäßig, aber schon ein bisschen weniger Lehrer-mäßig.
Ich möchte an dieser Stelle gerne eine neue Rubrik einführen. Mhm. Und die nennen wir der Shot der Folge.
Der Shot der Folge.
Es gibt eine Szene, wo Walter vor so gelben und roten Gläsern entlang geht. Mhm. Das fand ich eine super Einstellung. Das sah richtig cool aus. Da sah Walter richtig badass aus.
Ja.
Man hat ja nur diese Silhouette gesehen. Mhm. Und er stand hinter dieser roten Scheibe so ein bisschen eingedreht. Und man sah auch seine Brille so ein bisschen. Also man konnte sehr gut erkennen, dass es Walter war. Mhm. Und das hat mir gut gefallen.
Ja.
Also vielleicht können wir uns zukünftig immer überlegen, was denn für uns der Shot der Folge war.
Ja.
Das war meiner.
Jetzt haben wir schon einen Jingle dafür.
Ja.
Gut.
Das war?
Der Shot der Folge. Sehr gut. Ja, also Walter geht zu Tuco und kommt da auch rein. Weil er sich da vor diese Kamera stellt und wird dann reingelassen. Ich finde, er wirkt wirklich, wie du gesagt hast, ziemlich badass. Ich finde, er wirkt nicht, als hätte er Angst. Er wirkt wirklich wie ein Mann mit einem Plan.
Er wirkt wie jemand, der nichts zu verlieren hat.
Mhm. Und er steht dann vor Tuco und Tuco fragt ihn, wer er ist.
Mhm.
Und Walter sagt, Heisenberg.
Das scheint ja ein großes Ding zu sein.
Das scheint ein Ding zu sein, denn so nennt er sich für den Rest dieser Serie.
Ah, okay.
Walter wird Heisenberg in der Drogenszene.
Mhm.
Und darüber würde ich jetzt gerne mal reden. Warum Heisenberg?
Ja, bitte.
Was weißt du über Werner Heisenberg?
Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil ich wusste schon, dass er sich irgendwann Heisenberg nennen wird.
Mhm.
Und wollte
warum?
Ich glaube, du hast es irgendwann mal erwähnt.
Das glaube ich nicht. Ich spoiler hier nicht.
Ich meine in Folge 1 relativ früh. Und ein bisschen was habe ich. Dachte, glaube ich, eine Zeit lang, dass der gar nicht Walter heißt, sondern Heisenberg. Also ich wusste gar nicht, dass er Walter White heißt, sondern ich dachte immer, er heißt Heisenberg.
Komischer Vorname.
Naja, Heisi halt.
Heisi. Das ist ein heißer ist da drüben. Typ auch
Heisi. Heisi wird immer als letztes beim Fußball gewählt, ja. Aber er ist ein richtig kranker Typ im Chemielabor.
Ja. Ja.
Also Werner Heisenberg war ein deutscher Physiker.
Ja.
Und zählte damals zu den bedeutendsten.
Ja. Und warum?
Das Wort wollte er nicht raus.
Nee.
Weil er.
Vielleicht, weil es bedeutendsten heißt.
Berühmt wurde er vor allem durch die Entwicklung der Quantenmechanik.
Ja.
Insbesondere durch das sogenannte Unschärfenrelationsprinzip.
Was besagt das?
Ja, Luisa. Da hört es bei mir auf. Ich habe viel gegoogelt.
Ja.
Ich habe mir Videos angeguckt und ich war sehr schnell raus.
Aber du möchtest doch eigentlich Physikprofessor sein.
Ja, aber das ist ja das Problem.
Und wir sind hier bei einem Physiker. Ach so, jetzt sind wir
Professor, auch. Vielleicht erstmal mit Studieren anfangen.
Ja.
Du möchtest Physikprofessor sein.
Ist das so?
Ja, ja. Momentan mache ich noch angewandte Physik.
Ja.
Ich fotografiere, aber vielleicht werde ich irgendwann mal Professor für Physik sein.
Ja.
Aber ich glaube, die Zeichen stehen nicht besonders gut für mich, weil ich habe wirklich sehr wenig verstanden.
Erstmal, ich glaube an dich.
Deswegen freue ich mich jetzt total darauf, dass du uns jetzt hier
in die Welt der Physik einführen.
Unschärfe-Relationsprinzip erklärst.
Richtig, das werde ich jetzt nämlich tun.
Oh, und Luisa holt ein riesiges Whiteboard raus.
Ja.
Und einen riesigen Stift.
diesen
dicken roten Stift.
Ja. Ja, also, das bekannteste Prinzip, was Werner Heisenberg aufgestellt hat, ist die Unschärfe-Relation. Die besagt, du kannst nie gleichzeitig den exakten Ort und die genaue Geschwindigkeit eines Teilchens kennen.
Mhm. Ja, da musst du jetzt selber einmal kurz tief durchatmen.
Also.
Den exakten Ort und die Geschwindigkeit.
Eines Teilchens. Du kannst nie beides gleichzeitig kennen.
Okay.
Obwohl das ja falsch ist. Also ich meine, mein iPhone weiß, wie schnell ich fahre und wo ich bin.
Und wo du bist.
Im Auto.
Ja, aber gut, damals gab es noch kein iPhone.
Ja. Ja, vielleicht ist das jetzt überholt.
Ja, Luisa, was bedeutet das denn?
Ja. Also, was das jetzt für die Physik bedeutet, das kann ich ja so genau nicht sagen. Aber ich finde, man kann das gut auf Walter beziehen. Denn also man kann ja auch bei ihm nie genau sagen, wo er moralisch eigentlich gerade steht oder auch in welche Richtung er sich gerade bewegt.
Ja.
Also auf welchem Teil des Spektrums von Gut und Böse er sich eigentlich gerade befindet und was der Typ eigentlich gerade vorhat. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon rausgearbeitet, Walter ist recht schwer zu durchschauen.
Ja.
Und ich spoiler jetzt auch nicht, denn wir wissen, die Folge heißt Breaking Bad, was ja bedeutet, man wird böse.
Ja.
Also wird es wohl darum gehen, dass hier irgendjemand böse wird und um wen könnte es da gehen? Also, und dass er sich jetzt Heisenberg nennt, mit dieser unschärfe Relation, finde ich, kann man darauf vielleicht ganz gut beziehen. Also
ja, absolut. Es gibt mehrere Gründe, warum er sich so nennt. Eigentlich passt Heisenberg sehr gut.
Ja.
Den du gerade genannt hast. Dann hat man natürlich den Bezug zur Wissenschaft.
Genau.
Walter ist selber ein Wissenschaftler.
Ja.
Denn, brillant, also, aber auch geheimnisvoll.
Ja.
Genauso wie Heisenberg.
Vielleicht. Ja, er ist kein einfacher Straßendealer, sondern ein Denker, ein Stratege und ein Mann mit System. Das wird ja dann schon deutlich.
Wer jetzt?
Walter.
Ich dachte Heisenberg.
Vielleicht auch. Ich kenne den nicht persönlich. Aber ich kenne ihn natürlich aus Oppenheimer. Den Film habe ich ja einmal im Kino geguckt, dann auf dem Hinflug nach Jamaika und auf dem Rückflug von Jamaika nach Hamburg.
Zweimal hast du den geguckt?
Ja, ich habe ihn auch nicht so richtig gecheckt. Ich hatte nicht so viel Hintergrundwissen zu diesem Thema.
Mhm.
Und das habe ich mir dann angeeignet. Und dann habe ich ihn nochmal
im geguckt. Urlaub.
Und dann fand ich ihn besser. Nee, ich habe ihn auch vorher schon mal im Kino geguckt. Ach so. Und dann habe ich ihn auf dem Hinweg und bin eingeschlafen. Ich war ja Business Class, aber halt gemütlich.
Ja, und Sekt. Also, Champagner.
Ein bisschen
Sektflöte.
Ja. Dann habe ich auf dem Rückweg nochmal ganz geguckt. Und das muss ich hier auch nochmal sagen, Jesper, das lass mir bitte drin.
Moment, aber mich immer hier als Privatschüler beschimpfen und jetzt erklären, dass du nach Mittelamerika Business Class fliegst.
Ja, und? Das darf ich auch.
Ich wollte es hier nur mal ganz kurz erwähnen. Ja. Nur mal kurz, dass man sich auch mal ein Bild machen kann.
Von mir, ne?
Ja.
Ja, Bigott bin ich.
Ja.
Doppelmoral, wie Walter.
Ja.
Deswegen mag ich ihn vielleicht auch so gerne.
Das kann sein.
Ja. Auf jeden Fall haben die da ja wohl eine ganz große Chance liegen lassen in diesem Film. Denn Werner Heisenberg wird gespielt von Matthias Schweighöfer. Warum nicht von Bryan Cranston? Das hätte ja wohl eine riesige Schar an Leuten hammergeil gefunden.
Ja, aber ich glaube, es hätte alterstechnisch nicht gepasst.
Man hätte ihn doch jung schminken können.
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Das fand ich doof.
Wie alt ist denn Bryan Cranston?
60.
Das kam jetzt aber wie aus der Pistole geschossen. Hast du das gerade dir einfach ausgedacht?
Ich habe geschätzt.
Sag na
mal
gut.
Kurz, das google ich jetzt auch noch mal kurz. Rede mal weiter.
Ja, hier der Dings, der Schweighöfer geht ja auch auf die 60 zu.
Ja.
Also so weit liegen die gar nicht auseinander.
Hab Brian falsch geschrieben.
B-R.
Mit Y.
Ja, und?
69.
Hm.
Guck mal, wie der jetzt aussieht mit Haaren. Ich mag ihn mit Glatze und als Walter ja lieber.
Der sieht aus, als würde der so eine alte Corvette fahren, offen mit so Lederhandschuhen.
Ja. Der wohnt ja auch in San Francisco in irgendeinem Wohnungswohngebiet.
Wohnungswohngebiet?
Ja, der hat ja nicht mal ein Haus.
Hat ja nicht mal. Oh, die feine Lady fliegt Business Class und verurteilt Bryan Cranston, weil der nicht mal ein Haus hat.
Vielleicht hat er ja noch irgendwas.
Ich glaube, der hat nicht mal eine Corvette.
Eklig, hat nur ein Polo.
Ja, Luisa, ich muss dich jetzt enttäuschen. Nächste Woche bei uns zu Gast, Bryan Cranston. Und er wird sich diese Folge anhören.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Bryan hat abgesagt. Der ist bei irgendeinem Footballspiel oder so.
Ekelhaft. Auch noch so ein hohler Typ, der auf Sport steht.
Also wir haben rausgearbeitet, diese Unschärfe.
Mhm. Relation?
Nee, die Unschärfe.
Ja, du hast mich so angeguckt.
Die Unschärfe in Walter als Typ.
Ja.
Und die unschärfe Relation von Werner, beide mit W im Übrigen.
Mhm.
Auch eine ganz interessante Verbindung.
Ja.
Da sollte man mal rangehen.
Jeder mag Alliterationen.
Genau. Das haben die beiden gemeinsam, dann diese Verbindung zur Wissenschaft.
Mhm.
Und ich habe noch herausgearbeitet, dass Heisenbergs Arbeit in der Quantenphysik für eine Welt steht, in der nicht alles zu kontrollieren ist und in der das Chaos vorherrscht.
Ja.
Und
wie bei Walter.
Ich habe jetzt noch nicht so viel Breaking Bad geguckt, aber bisher wirkt es sehr chaotisch. Also Walters Leben wirkt sehr chaotisch auf mich.
Ja.
Wusstest du, dass Heisenberg
wahrscheinlich nicht
an Krebs gestorben ist?
Nein, das wusste ich nicht. An welcher Art?
Das weiß ich jetzt wiederum nicht.
Ah, da sind ja so viele. Das ist ja. Also, der Name ist ja wohl perfekt ausgesucht. Ich habe dann aber auch gedacht, vielleicht war es für Walter jetzt auch eine Art Befreiungsschlag.
Ja.
Er ist auf der einen Seite Walter White, der krank, schwach und übergangen ist.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist er jetzt aber Heisenberg, der kontrolliert, gefährlich und gefürchtet ist. Und warum er jetzt vielleicht gefährlich und gefürchtet ist, werden wir jetzt ja weiter erfahren. Denn er hat sich ja als Heisenberg vorgestellt und hatte zu der Zeit ja schon einen Plan.
Ja.
als er bei Tuco in diesem wunderschönen Büro stand. Denn er bringt ihm eine kleine Plastiktüte mit.
Ja.
Und da drin ist eine Substanz, die aussieht wie Crystal Meth. Bisschen zu lang vielleicht und ein bisschen zu trüb, habe ich gedacht. Also ich habe dann gedacht, ah, ja, Jesse hat das erstmal verkackt, denn es ist ja wieder nicht so glasklar. Es ist ja wieder trüb.
Ja.
Und wir wussten ja, Jesse hat es fertig gekocht. Und ich habe mir dabei, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal geguckt habe, noch nichts gedacht. Natürlich nicht.
Ich habe mir auch nichts dabei gedacht.
Was sollen wir uns auch denken, Jesper? Wir sind keine Chemiker, wir sind ja schon Physiker.
Vor allem sind wir auch nicht so aufmerksam.
Vielleicht auch das. Ja, und Tuco nimmt sich dann ein Stück da raus und macht
das
sich erstmal...
Das klingt, als hätte er sich so ein Stück Schokolade abbrechen. Ja, ja,
auf eine Art.
Also er bricht sich ein Stückchen raus.
Genau. Und macht sich dann erstmal über Walter lustig und sagt, du kommst hierher, um dich bei mir zu beschweren, dass ich deinen Geschäftspartner verprügel und ihm eine Tüte Meth geklaut habe. Und jetzt kommst du und bringst mir noch mehr Meth.
Auch ein bisschen lustig.
Ja.
He's got a point.
Ja, hat er absolut. Also auf dem Standpunkt, auf dem er steht, ist das erstmal, ja, gar nicht so dumm.
Ja.
Naja, aber Walter geht dann zu ihm an den Schreibtisch und sagt, ja, aber du vergisst eine Sache.
Ja.
Oder du übersiehst eine Sache. Das hier ist kein Meth.
Mhm.
Nimmt das Stück, was Tuco vor sich gelegt hat, und wirft das in eine Ecke.
Ja.
Und es gibt eine Riesenexplosion. Die Fenster springen raus und ja.
Aber Walter hat nur Nasenbluten danach.
Ja. Ja, und alle schmeißen sich auf den Boden und sind natürlich extrem schockiert. Und Walter bleibt einfach stehen.
Ja.
Das ist auch ein Badass-Move. Natürlich, ihn hat das jetzt auch nicht überrascht wie alle anderen.
Das wäre aber witzig, wenn es ihn auch überrascht hätte.
Oh Gott.
Oh Gott, was war das denn?
Und geistesgegenwärtig hat er sich in der Zeit, in der alle unter den Tischen liegen oder auf dem Boden liegen, schon mal die Tüte mit dem ganzen restlichen Zeug zurückgenommen.
Das ist seine Lebensversicherung in der Situation.
Genau.
Und er setzt die anderen unter Druck. Wenn ihr mich jetzt hier nicht rauslasst, dann schmeiße ich mal die ganze Tüte auf den Boden und dann gucken wir mal, was dann passiert.
Ja.
Ich möchte ganz kurz erwähnen, ich wäre gerne so stark wie das Kabel, das die Klimaanlage hält. Es gibt eine Explosion, diese gigantisch schwere Klimaanlage fliegt aus dem Fenster, aber sie bleibt noch an diesem Kabelchen hängen.
Ja, das war wirklich eine echte Explosion. Habe ich nochmal nachgelesen.
So wie der Brand des Autos
genau.
auch ein echter Brand war.
Ja. Die hatten
und
noch
sind
kein
die auch
Geld
alle
für,
echt gestorben?
Alle echt gestorben, ja. Und auch
Crazy Eight.
In Säure aufgelöst, ja. Alles war echt in dieser Staffel. Die hatten noch kein Geld für CGI, heißt
richtig,
das so?
Richtig Gänsehaut gerade.
Ja, ja, zu Recht. Jetzt fragen wir uns aber natürlich, was ist denn das jetzt bitte gewesen? Hättest du es gewusst?
Ja.
Du lügst.
Nein, ich hätte es natürlich nicht gewusst. Keine Ahnung, was soll das sein?
Wir hätten es wissen können, denn wir waren vorher bei einer Unterrichtsstunde von Walter dabei, in der er erzählt, dass bestimmte Zusammensetzungen ziemlich große Effekte bewirken können. Das habe ich jetzt sehr wissenschaftlich erklärt.
Ich dachte, ehrlich gesagt, das ist eine Metapher für seine Krebserkrankung, diese Szene in der Schule.
Nee. Vielleicht auch.
Ja.
Vielleicht auch, aber da hat er nämlich auch schon Quecksilberfulminat an die Tafel geschrieben.
Mhm.
Ich finde das sehr schön. Quecksilber ist ja Mercury und ich liebe doch Freddie Mercury.
Auf Englisch ist das Mercury?
Ja.
Ach so. Wusste ich nicht. Ich dachte, das ist Mercury ist Merkur.
Auch.
Ist der Merkur aus Quecksilber?
Ich denke, das wäre jetzt die logische Konsequenz. So wie letztes Mal, dass du jetzt in Maserati fährst oder sowas.
Stimmt.
Ich finde, wir ziehen hier ziemlich schlaue Schlüsse. ja, das war auf jeden Fall Quecksilberfulminat, auch Knallquecksilber genannt.
Mhm.
Tuco fragt ihn ja später auch noch, was war das denn bitte? Und er sagt ganz lässig, das war Knallquecksilber.
Und ich habe Knallquecksilber nicht gegoogelt, weil ich mir dachte, Luisa erklärt bestimmt, was es ist.
Das kann ich nicht
erklären.
Und wie
es funktioniert.
Das kann ich nicht erklären, Jesper.
Also es ist etwas, was explodiert, wenn man es auf den Boden wirft.
Ja.
Es klingt doch sehr cool, oder? Knallquecksilber?
Ja. Und dieses kleine Stück hat so eine riesige Explosion hervorgerufen.
Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn er die ganze Tüte auf den Boden geworfen hätte. Ich glaube, da wäre er nicht mit Nasenbluten davon gekommen.
Glaube ich auch. Aber gut, was hat er zu verlieren? Sein Körper frisst ihn schließlich gerade von innen auf. Ja, also das war auf jeden Fall ein richtig cooler Move von ihm. Und somit hat Walter plötzlich Respekt von Tuco. Und Tuco hat auch ein bisschen Angst vor ihm, glaube ich. Und jetzt bekommt er also, was er will. Denn er möchte 35.000 für die Portion Meth von letztem Mal plus 15.000 Schmerzensgeld für Jesse.
Ja.
Macht in Tuto 50.000. Ja.
50, das, was du sagst. Und er fordert auch, dass Tuco die doppelte Menge abnimmt von dem, was Tuco eigentlich fordert.
Genau. Dass er jede Woche zwei, ach, die haben immer so komische Angaben, ist das ja nicht Kilo oder?
Unzen, ja. Ellen.
Ich glaube, Unzen ist nur flüssig, das ist doch Liter, ne? Füße. Ja, dass er immer zwei Füße Meth abnimmt. Jede Woche.
Kennst du diese Latexhandschuhe, in die man Götterspeise füllen kann? Und dann, wenn das dann austrocknet, dann ist das so eine Hand. Ja. Es gibt ja diese Latex-Handschuhe auch für die Füße, weißt du vielleicht? Wenn man zum Beispiel, wenn man die Fenster reinigen will. Und mit den Füßen halt.
Klar.
Und wenn man das dann quasi, wenn man das Crystal in diese Fuß-Latex-Handschuhe gießt.
Und so macht man das ja klassischerweise, glaube ich. Ja, also für jeden Fuß bezahlt er $35.000.
Ja.
Und er nimmt jede Woche jetzt zwei Füße ab.
Ja.
Also, das ist schon ganz schön viel. Darauf lässt Tuco sich ein und er gibt Walter auch die $50.000.
Mhm.
Ja, und als er zu Tuco geht in dieser Szene und das Stück Crystal, was ja in Wirklichkeit Knallquecksilber ist, wegnimmt und zu Tuco sagt, das ist kein Meth. Das stand nicht im Drehbuch.
Okay.
Das hat Bryan Cranston einfach improvisiert. Eigentlich sollte er nämlich gar nichts sagen, sondern einfach wortlos dahin gehen.
Mhm.
Aber das hat sich in der Situation irgendwie nicht richtig angefühlt, deswegen hat er das improvisiert.
Also auch dieses, du vergisst eine Sache, das davor.
Genau, ja genau.
Das ist aber sehr cool.
Ja, ja. Und dann hat der Regisseur Vince Gilligan später auch gesagt, das war einer der coolsten TV-Momente in seiner Karriere und er war begeistert davon.
Aber ich habe auch gelesen, dass als Tuco die Zigarette an seiner Zunge ausdrückt, dass das auch improvisiert war.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, wie improvisiert man das denn?
Ja, indem man einfach vielleicht wirklich auch ein bisschen ekelhaft ist, vielleicht war da gemacht.
Ja, diese Folge. Nicht nur ekelhaft, sondern das musste auch höllisch wehtun.
Ja, weiß ich nicht.
Aber
ja, wahrscheinlich.
Am Ende stellt sich raus, nächste Woche, wir haben ja die ganze Zeit nur Unsinn geredet.
Nee, haben wir nicht. Also ich habe gut recherchiert, ich weiß nicht, wie es mit dir ist.
Ich habe gar nicht recherchiert.
Okay.
Ich gehe da immer nach Bauchgefühl, auch was so die Zahlen angeht zu der Überlebensrate von Krebs und so. Ich schätze das immer.
Ja, naja, da bist du ja
auch sehr gut. Also man muss auch sich auf gesunden Menschenverstand stützen können.
Ja.
In gewissen Situationen.
Absolut. Ja, vielleicht können wir sowieso noch mal kurz über Tuco reden, was das eigentlich für ein Typ ist. Wir haben ja schon gesagt, er ist ziemlich impulsiv, gewaltbereit, ziemlich dubioser Typ. Aber er ist ja auch äußerlich recht speziell.
Ja.
Er hat eine Kette, ich habe erst gedacht, sind das zwei Hoden, die da dranhängen? Aber es waren zwei Boxhandschuhe.
Er ist Kampfsportler.
Ja. Also er hat richtig Bock auf Gewalt.
Das scheint auch so ein Ding zu sein in der Drogenszene, weil Crazy 8 hatte ja auch schon einen Boxsack in seiner Wohnung.
Ja.
Auf den er dann seinen Hund losgeschickt hat.
Man muss die Leute verprügeln können, wenn sie nicht hören.
Ja.
Das ist so. Und er hat ja auch schöne Zähne, vor allem die obere Zahnreihe, top, die hat er ja versilbert.
Vielleicht hat er die beim Boxen.
Oder ist das Platin?
Vielleicht hat er die beim Boxen verloren.
Vielleicht.
Wie heißt denn der Begriff dafür? Es gibt doch
Mundschutz.
Den silbernen Mundschutz. Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding. Man kennt doch auch Rapper. Rapper, wie ich die Handbewegung auch dazu mit Rapper. Das ist, glaube ich, in dieser Szene so ein bisschen so ein Statussymbol.
Mhm. Cooles Statussymbol.
Ist ein cooler Schmuck einfach. Ich glaube schon, dass der Zähne da unter hat. Wie soll denn das halten?
Er muss sich ja auch irgendwie profilieren vor seinen ganzen Gangsterfreunden.
Also vielleicht, ich hoffe ja wohl, dass das Platin ist, weil Silber, Platin,
Ich glaube, das ist ein Typ, der relativ rücksichtslos sich mit ein paar Morden da hochgearbeitet hat.
Ja.
Weil der wirkt nicht übermäßig schlau, ehrlich gesagt.
Ja.
In den Dialogen, die er da bisher hatte.
Doch, Kommissionsgeschäft, sagt
er. Ja, okay, er sagt Kommissionsgeschäft. Und dann noch,
dass Walter da hinkommt und noch mehr Meth bringt. Wie dumm das ist.
Aber ich vermute, es ist jetzt wirklich Prediction. Mit der ganz feinen Nadel
gestrickt
dass er das, heißen dass Nadel. Er sich mit fein und heiß, dass er sich mit Gewalt hochgearbeitet hat.
Ja.
Also da war nichts mit im Konzern unten anfangen. Als Azubi erstmal. Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Richtig, das wissen wir ja.
Am Wochenende arbeiten, Überstunden schieben und dann langsam im Drogenmilieu noch oben arbeiten.
Ja, was gibt es denn außer Gewalt noch für Möglichkeiten, schnell aufzusteigen, ohne dass man unten einsteigen muss?
Also bei mir hat es bisher immer nur mit Gewalt funktioniert, deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau.
Ja, okay, vielleicht werden wir noch herausfinden, wie er wirklich da oben gelandet
ist.
Also vielleicht hast du auch recht.
Ich bin mit starken Gewaltausbrüchen Hochzeitsfotograf geworden.
Ja, gerade solche Leute hat man gerne aus seiner Hochzeit, das ist natürlich klar. Das weiß ich ja von dir. Ich würde natürlich auf anderem Wege Karriere machen. Vielleicht auf dem Tuco auch Karriere
mit Excel-Tabellen.
Ja. Jesper, du kennst meine Excel-Tabellen. Ich bin eine Koryphäe.
Ja, da habe ich auch schon Nachfragen bekommen. Ja. Wirklich. Ja. Das ist jemandem aufgefallen beim Hören, dass du gesagt hast, dass du eine Koryphäe der Liquiditätsplanung bist.
Wem fällt denn sowas auf?
Sag ich jetzt nicht.
Wer ist denn daran interessiert? Also bin ich aber wirklich. Kann ich hier nur noch
ist
mal
privat.
Sagen. Ist privat. Ja, okay. Ich sag das trotzdem nochmal.
Ja, also falls mal irgendjemand eine coole Excel-Tabelle braucht.
Ich bin richtig dafür. Ich mache auch schöne Farbabstufungen. Ist ganz...
Luisa minus Liquiditätsplanung minus Koryphäe @aol.de.
jetzt kriege ich Spam bestimmt. Ja, Walter geht dann auf jeden Fall mit den 50.000 Euro im Sack zu seinem Auto. Mhm. Und da schreit er erstmal und wackelt so an seinem Lenkrad. Kennt man vielleicht auch, wenn man irgendwie eine Situation im Auto hat und dann so erstmal sein Adrenalin ablassen muss.
Kennt man nicht die Situation, Luisa. Ich habe es nicht verstanden. Was war da los?
Naja, der war Adrenalin geladen und da musste das erstmal los.
Ich habe erst gedacht.
Ich bin auch so.
Ja, ich weiß. Aber ich habe erst gedacht, er greift in diesen Sack rein, ja. Nimmt dann das Geld hoch und dann ist er ja so, oh Mann! Und ich habe gedacht, hä, ist das jetzt Falschgeld? Weil er so ganz sauer ist.
Er war nicht sauer, er hat sein Adrenalin rausgelassen. Ja, was meinst du, wie angespannt dieser Mann
das
war?
Das hat er einfach nicht gut gespielt. Da würde ich vielleicht mit Bryan Cranston nochmal...
Vielleicht bist du zu unemotional. Ja. Jesper, fühlst du ein Feuer in dir manchmal?
No fuego.
Gut. Falsche Sprache, um das zu sagen.
Ich habe es mir dann hergeleitet, dass es wohl seine Emotionalität sein muss. Aber am Anfang, also das shiftet ja so ein bisschen seine Reaktion. Am Anfang ist es irgendwie Wut... Und dann.
Nee, erst ist es Stolz, als er zu seinem Auto schreit.
Naja, ich meine im Auto. Und dann ist es irgendwie Wut. Und dann sieht man aber so ein ganz kleines Lächeln. Und dann ist es wieder.
Das ist keine Wut. Es tut mir leid, das erkennst du falsch. Und das ist nicht schlecht gespielt. Das ist
schon ein schwaches Argument von mir, ne?
Schon wieder schwaches Argument, ja.
Aber ja, er sitzt mal wieder in seinem Auto.
Ja.
Auch das zieht sich durch die Serie. Walter sitzt immer im Auto.
Ja.
Und ich muss sagen, ich würde mir ein neues Auto kaufen an seiner Stelle. Ja, weil der sitzt so viel im Auto und das Auto sieht nicht so aus, als wenn es bequem wäre, als wenn es ihn sicher von A nach B bringen würde. Der Mann braucht ein SUV.
Ist das kein SUV?
Nein, einen modernen SUV.
Ein BMW?
Ja.
Jetzt war mal gerne BMW, müssen wir dazu sagen. Ja, also, nee, weiß ich nicht. Ich habe auch gedacht, was macht man denn, wenn man verstecken will, dass man jetzt plötzlich Geld hat? Und ich habe mal eine Serie geguckt bei ZDF. Da ging es um Steuerhinterziehung.
Ja.
Und die Leute haben darauf geachtet, immer alte Autos zu fahren. Weil das Erste ist, was anderen Menschen auffällt. Wenn du ein dickes Auto hast, dann denken die, ach, wo kommt denn das Geld her? Wenn du eine schöne Wohnung hast und gut essen gehst jeden Tag und schöne Sachen anhast oder so, das fällt denen nicht so sehr auf, wie wenn du ein teures Auto fährst. Das ist das Verräterischste, was du machen kannst.
Okay.
Und Steuerhinterziehung ist ja wahrscheinlich... Bei den USA weiß ich es jetzt nicht, aber ich denke mal, das, was Walter bis jetzt gemacht hat, ist schlimmer.
Als Steuerhinterziehung?
Ja, also wird schlimmer bestraft. Sein
Strafenkatalog wird immer länger.
Ja.
Und immer schlimmer. Ja. Also ich glaube, er wäre jetzt schon an der Stelle, wo er mit der Todesstrafe hingerichtet werden würde.
In Albuquerque?
Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Gesetzeslage ist oder war 2010, aber ich meine...
In den 80ern. 50ern. Ganz weit weg noch.
Wollen wir mal über die anderen Familienmitglieder reden?
Ja, das wollen wir jetzt machen. Denn das war ja so das Ende von dem Ganzen, was mit Walter in dieser Folge passiert ist.
Ja.
Dann spielt aber ja auch Skylar hier noch eine Rolle. Mhm. Denn sie schleppt Walter zu einer Selbsthilfegruppe, zu der Walter Jr. und sie auch mitgehen.
Ja.
Und während er als Heisenberg immer mehr aufsteigt, merkt sie irgendwie, dass was nicht stimmt. Und das... spricht sie auch in der Selbsthilfegruppe vor allen Leuten an und sagt, du kommst immer spät nach Haus.
Ja.
Was machst denn du? Und dann sagt die Leiterin der Selbsthilfegruppe, ja Walter, das erzählst du uns jetzt mal bitte.
Ja, die setzt sich ganz schön unter Druck, oder? Und ihre Rolle sollte doch eigentlich eine andere sein in der Selbsthilfegruppe. Ich finde, sie tut das dann ja auch. Also es wirkt so, als würde sie ein bisschen zurückrudern später. Mhm. Am Anfang ist sie sehr, sehr forsch und nennt ihn ja auch Walt.
Ja, stimmt.
Als würden die sich schon seit, so wie du. Ich meine, ihr kennt euch ja jetzt schon länger. Ja, aber die Dame aus der Selbsthilfegruppe kennt Walt noch nicht so gut.
Ja.
Und ist da sehr forsch und nicht besonders empathisch. Und nach meinem Verständnis sollte sie ihm klar machen, warum es ihm hilft, sich seiner Frau gegenüber zu öffnen.
Ja.
Und ihm die Möglichkeit geben, ihm mitzuteilen, dass das hier ein sicherer Raum ist und er sich hier mitteilen kann. Aber sie fällt ja komplett mit der Tür ins Haus.
Ja. Ja, und ich finde, dass sich da auch mal wieder zeigt, wenn Walter in seiner Rolle als Walter White unterwegs ist, respektieren ihn die Leute nicht besonders. Also sie merkt ja wahrscheinlich, also diese Frau merkt ja wahrscheinlich auch, wie Skyler mit ihm redet und auch wie Walter Jr. mit ihm redet.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich eine ganz natürliche Reaktion, sich dem zumindest unterbewusst dann auch irgendwie anzupassen und dann auch so mit ihm umzugehen. Das ist nicht respektvoll, das ist eigentlich unprofessionell, wie sie mit
das
ihm
spricht. Das ist unprofessionell, ja.
Ja.
Zumindest am Anfang, wie gesagt.
Sie fängt sich ja dann vielleicht noch mal ein bisschen.
Sie fängt ihre Hunde dann wieder ein, die sie schon auf Walter losgelassen hat.
Ja. Und er sagt dann aber, warum er so weit weg ist. Er ist in der Natur unterwegs, er geht spazieren,
er genießt Unrecht. Die Ruhe. Ich finde, er lügt nicht in der Szene. Ich finde, er lügt schon irgendwie, aber da ist ja auch ein Teil Wahrheit drin. Er ist in der Natur.
Ja.
Vielleicht genießt er sogar die Ruhe.
Er genießt es sicherlich. Es ist ja eine Art Ruhe, dass er mal nicht vollgelabert wird, dass er nicht unter Druck gesetzt wird. Bei Jesse hat er die Oberhand. Es ist ja vielleicht eine Art Ruhe, die er da empfindet.
Ja. Aber eine ziemlich unangenehme Situation, in die Skyler ihn da bringt.
Mhm.
Also sie nutzt eigentlich wieder Menschen.
Öffentlichkeit.
Genau, und andere Menschen dafür aus, um Walter zu etwas zu bringen, was er eben von sich aus nicht tut.
Ja, um ihn wieder auf Spur zu bringen.
Also sie ist sehr manipulativ.
Ja, ist sie wirklich. Also ich kann die Szene gar nicht anders empfinden. Warum müssen die das in dieser Gruppe klären? Das hat ja gar nichts auch damit zu tun, dass er Krebs hat. Es scheint ja eine Krebs-Selbsthilfegruppe zu sein, in der auch Familienmitglieder dabei sind und darüber sprechen, wie geht's mir jetzt damit, wie kann ich jetzt mein Leben weiter auf die Reihe. Und das ist ja vielleicht auch okay, ihn dazu zu drängen. Ja, mein Gott, ist auch nicht sein Ding wahrscheinlich, aber ja, vielleicht kann man da dann auch wirklich das Skyler und Walter Jr. zuliebe dann machen. Das, finde ich, kann man auch schon von ihm verlangen.
Ja.
Aber den Rahmen dann zu nutzen, das hat nichts mit seinem Krebs zu tun, dass er abends spät nach Hause kommt.
Ja.
Also, ja. Naja, erzählt dann, er genießt die Ruhe, aber sie scheint ihm das auch nicht so richtig zu glauben, aber sie schweigt dann einfach, sie sagt da dann nichts mehr zu.
Nee, sie glaubt es ihm definitiv nicht.
Nee. Obwohl ich es nicht abwegig finde. Also, wenn man sich gerade vom Leben verabschieden muss, dann genießt man vielleicht noch mal die Natur und das Schöne, was es so im Leben
gibt. Aber es ist natürlich schon abwegig, es seiner Frau nicht mitzuteilen.
Ja, aber sie scheint ja vorher auch noch nicht gefragt zu haben.
Er kann ja einfach sagen, ich bin spazieren.
Ja.
Das wäre es ja dann.
Ja, aber hat er ja dann auch. Und sie scheint
ja aber erst in der Selbsthilfegruppe. Nicht von
aber
sich
sie hat doch nicht gefragt.
Ich glaube schon, dass sie mal gefragt
das
hat.
Das hörte sich aber in der Szene nicht so an. Jetzt
jetzt ist aber gut langsam.
Ja. Jetzt führen wir hier wieder einen Streit, der uns gar nichts angeht. Naja, das war auf jeden Fall so das, was Skyler und Walter Jr. in der Folge gemacht haben. Mehr ist mit denen gar nicht wirklich passiert. Aber es gab ja noch einen relativ großen Plot mit Hank.
Ja.
Denn Gumi gibt Hank die Gasmaske aus Folge 1, die gefunden wurde. Und da steht hinten drauf, dass die zur Schule von Walter gehört. Und Hank sagt das auch gleich, das ist Walters Schule.
Ja.
Also geht er dahin und fragt Walter, ob er die Gasmaske kennt. Und Walter sagt nein. Was ich erstmal auch verständlich finde. Die sehen also, wenn du da in dieser Schule arbeitest.
Aber wäre es nicht schlauer zu sagen ja?
Naja, die sehen auch wahrscheinlich alle gleich aus. Woher will er wissen, dass er genau die kennt? Denn Hank zeigt das ja nicht gleich mit dem Logo und so.
Okay, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Ich habe es so verstanden, dass er Walter fragt, ob er generell so eine Gasmaske kennt.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht,
ob er auch speziell eine blöde Frage.
Kennt. Ja. Kennst du Gasmasken als Chemiker?
Ach Gott, es gibt... Ach so.
Und ich habe das immer eingeatmet.
Mir wird immer so schwindelig.
Ja, und, oh,
das ist ja praktisch. Zeig mal.
Auch Krebs, ja. Zeig mal. Hank untersucht daraufhin dann das Lager und geht die Inventurliste durch und merkt, dass da ganz schön viel fehlt.
Ja.
Und Walter sagt, das wäre ihm nicht aufgefallen. Und ja, Hank verdächtigt ihn auch weiterhin nicht.
Das wäre ja auch absurd. Also.
Ja. Obwohl er der Leiter des Chemielabors ist.
Und wüsste, was man damit machen kann.
Genau. Und eigentlich müsste er das ja auch vielleicht ein bisschen im Blick haben. Also, dass er ihn nicht gleich verdächtigt, dass er jetzt dieser Meth-Koch ist, ja, okay. Aber, dass er ihm nicht mal genauer auf den Zahn fühlt, ob er nicht vielleicht doch mitbekommen hat, wer da jetzt irgendwie was mitgenommen hat, finde ich eigentlich auch ein bisschen unprofessionell an der Stelle.
Ja. Also, ja, aber wir erfahren dann ja relativ schnell, warum er es nicht tut, weil Hank ist ein rassistischer Mensch.
Ja.
Hank hat extrem viele Vorurteile.
Absolut.
Und sobald Hank erfährt, und das tut er ja in der Szene, ah, es gibt einen Hausmeister mit einem fremdklingenden Namen, der muss das gewesen sein.
Ja. Und der hat sogar ja schon eine Vorstrafe, denn er wurde schon mal mit Drogen erwischt.
Mr. Archuleta.
Ja, Hugo Archuleta.
Der Walter ja hilft.
Genau.
In der Folge.
Ja, denn Walter war ja in der Schule und hatte da die Nebenwirkungen, dass er sich sehr schlimm übergeben musste von seiner Chemotherapie.
Ja.
Und Mr. Archuleta hat das mitbekommen und macht für Walter das alles wieder sauber und sagt ihm, er muss sich gar nicht schlecht fühlen, denn er muss ja unterrichten. Und das ist schließlich jetzt sein Job. Und das macht er und das wirkt wirklich aufrichtig, einfach freundlich. Und er gibt ihm sogar so ein Mundspray, dass er jetzt nicht nach...
Kaugummi, oder?
Ich glaube, das wäre so ein Sprühzeug. Aber ja, vielleicht war das auch ein Kaugummi in so einem silbernen Papier.
Hubba-bubba.
Ja, lecker. Also ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hilft er ihm ja.
Ja.
Und er gibt ihm irgendwas, damit er nicht nach Spooky riecht.
Nach Spooky.
Ja.
Oh Gott.
Und Hank untersucht dann das Auto
und
findet darin tatsächlich auch Marihuana.
Ja.
Also wird Hugo festgenommen, aber vor allem auch, weil sie ihn verdächtigen, dass er da das Chemielabor geräumt hat, um dann Crystal Meth zu kochen.
Ja.
Also, und die ganzen Drogen, oder die Drogen, die sie gefunden haben und die Vorstrafen, das ist für die jetzt nur ein
Vorwand.
Ein Vorwand, ja. Also eigentlich hätte Hank ihn, glaube ich, sowieso gern auf dem Kieker gehabt. Das passt in sein Weltbild.
Das passt total in sein Weltbild. Für ihn ist der Fall eigentlich nicht geklärt, weil er gibt ja später auch zu bei diesem gemeinsamen Spieleabend, dass Mr. Archuleta nicht derjenige war, der die Sachen aus dem Labor geklaut hat.
Genau. Das erfahren wir dann. Und deswegen ist ja Walter auch ein bisschen aus dem Schneider, denn ich glaube, er hatte schon ein schlechtes Gewissen, dass dieser Mann jetzt festgenommen wurde und
total
für etwas hingehängt werden soll, was Walter ja getan hat.
Er konnte sich ja gar nicht mehr auf das Spiel konzentrieren, genau, sondern war in Gedanken bei Mr. Archuleta und hat gefragt, was wird denn jetzt aus dem, während Hank schon viel weiter war und weiterspielen wollte.
Genau.
Pokern im Übrigen.
Ja.
Und Walter hatte auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen.
Ja, genau. Und vielleicht hätte er sich sogar was einfallen lassen, wenn sich die Situation jetzt nicht sowieso von allein geklärt hätte. Aber trotzdem hat er Hugo ja auf das Radar der DEA gebracht. Denn die haben ihn jetzt nochmal untersucht, haben die Drogen gefunden und deswegen hat er jetzt auf jeden Fall seinen Job verloren und auch für einige Monate ins Gefängnis.
Aber ich finde nicht, dass Walter da irgendeine Schuld trifft in der Situation.
Das hätte Hugo natürlich alles, und ich glaube, Walter sieht das wie du, dass er dann jetzt aus dem Schneider ist, aber eigentlich hat er, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte die DEA ihn nicht.
Aber wenn Hugo kein Gras konsumiert hätte oder keine Vorstrafen gehabt hätte, dann hätten sie ja gar nichts gegen ihn in der Hand gehabt.
Deswegen,
also vielleicht hätten sie sich auch dann was ausgedacht. Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich jetzt nicht ab.
Ja, das ist auf jeden Fall. Wäre jetzt nicht untypisch, glaube ich, für die amerikanische Polizei.
Nee, eben.
Aber ja, also auf jeden Fall sitzt jetzt Hugo für was er auch wirklich selber getan hat. Und das ist natürlich für Walter jetzt, glaube ich, eine ganz angenehme Situation. Vor allem auch, weil Hank jetzt überhaupt nicht den Eindruck macht, als würde er jetzt weiter ermitteln, wer denn die Sachen wirklich geklaut hat.
Ja.
Also für ihn, er hat da jetzt irgendjemanden verhaftet und das hat jetzt für ihn dann einen Erfolg gebracht.
Aber das passt ja irgendwie nicht so richtig ins Bild, oder? Weil er sagt ja auch schon in der Folge davor, dass es einen neuen Drogenboss in Town gibt und vermutet, dass mit dem Equipment aus der Schule eben Meth gekocht wird. Aber dann passt es ja nicht so richtig, dass er jetzt die Ermittlungen einstellt, wenn er ja eigentlich ausschließen kann, dass Hugo derjenige ist, der das Zeug geklaut hat und die Drogen kocht.
Ich glaube auch nicht, dass er die ganzen Ermittlungen einstellt. Er sucht nur jetzt erstmal nicht weiter an der Schule, wer denn die Sachen geklaut hat.
Ja, aber
also
er war ja eigentlich schon auf der Spur.
Ja. Vielleicht erfahren wir ja nächste Folge nochmal mehr darüber, inwiefern er weiter ermittelt.
Ja.
Aber erstmal hat er jetzt auf jeden Fall nicht gesagt, ob er jetzt irgendjemanden neuen verdächtigt oder so.
Nee, das stimmt.
Das ist jetzt erstmal gegessen.
Aber er war ja sowieso beim Pokern.
Eben, er war ja auf der Gewinnerspur, dachte er, aber Walter hat leider das Spiel gewonnen.
Ich möchte, bevor wir kurz über diese Pokerszene reden, einmal ganz kurz zugeben, dass ich ein großes Problem habe mit Pokerszenen, weil ich nicht pokern kann.
Ja.
Ich kann nicht nur nicht pokern, ich verstehe auch die Karten nicht.
Ja.
Eine meiner größten Ängste ist, dass ich irgendwann mal bei einer Zaubershow rausgewählt werde als derjenige, der sich eine Karte merken soll.
Und dann weißt du nicht, was
Peak ist. Und ich weiß nicht, was das ist.
Ja.
Und dann bin ich dran und sagt der Zauberer am Ende, und welche Karte war es? Was?
Ja. Was war's? Die hier. Und dann sagst du einfach ja.
Ja, war es.
Vielleicht pokert der genau auch jemanden wie dich. Wer weiß. Aber finde ich auch, es ist ja in amerikanischen Filmen sehr oft so, dass Pokern irgendwie eine Rolle spielt.
Ich habe nichts verstanden von dem Spiel.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wer da gute Karten hat. Ass ist, glaube ich, irgendwie gut und Bube, Dame, König. Ach, weiß ich doch nicht, was der Rest ist.
Ich kann eigentlich nur Spiele, wo gewürfelt wird.
Ja, aber die dafür auch sehr gut.
Sehr gut. Ich bin ein richtig guter Würfler. Walter hat ja ein schlechtes Blatt auf der Hand.
Ja.
Und
das sagt ja Marie auch. Hank hätte eigentlich gewonnen.
Und es steht ja metaphorisch dafür, dass Walter im Leben auch ein schlechtes Blatt in der Hand hat.
Mhm.
Und Hank hat ja in der Folge davor gesagt, da hat er ja so in Rätseln gesprochen, hier, du musst weitermachen und weiterspielen, man weiß nicht, was passieren kann, das Blatt kann sich wenden, so nach dem Motto.
Ja.
Und genau das tut Walter in der Szene. Und
er wendet das Blatt.
Dass er gar nicht in der Hand hat.
Ja.
Und für mich ist das so ein, gut, vielleicht kann ich kann irren, aber für mich ist das der Beginn eines Spiels zwischen Hank und Walter.
Ja.
Das zwar im Pokern ausgetragen wird, aber man kann zwischen den Zeilen oder man kann es auch anders interpretieren, so wie man es in der ganzen Folge schon anders interpretieren kann, wo sie da im Labor stehen oder im Materiallager. Und selbst da gibt es ja kurze Momente, in denen man, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es um eine Banalität geht, wie das Fehlen von irgendwelchen Objekten, denken könnte, dass sie über das Kochen von Meth und über Kriminalität reden.
Ja.
Und ja, für mich ist das so eine Metapher für ein Spiel zwischen Walter und Hank, das jetzt beginnt.
Ja, das stimmt. Und vielleicht ist das auch seine crazy handful of nothing.
Ja.
Er macht viel aus nichts.
Das war das, was
in
wir
dieser
am Anfang.
Folge.
Ich finde es toll, dass du wieder zurückgeleitet hast, Luise. Wir wollten ja am Ende über die Bedeutung des Titels sprechen.
Ja.
Genau, und das ist seine crazy handful of nothing.
Ja.
Und ja, im Englischen geht es eben um diese Pokerhand, um Walters Situation.
Mhm.
Und im Deutschen geht es eben um Tuco.
Ja.
Der Löwe ist, der in seiner Höhle sitzt.
Ja, der natürlich auch eine zentrale Rolle spielt. Aber ich finde, der englische Titel, der spielt ja mehr darauf an, dass man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber macht, was passiert zwischen den Zeilen?
Ja.
Was will uns diese Folge eigentlich sagen?
Ja, da steckt mehr drin im englischen Titel.
Genau. Und es beginnt ja wirklich auch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Walter und Hank in dieser Folge.
Ich wäre enttäuscht, wenn das jetzt nicht so ist.
Ja.
Wenn Hank jetzt plötzlich in der nächsten Folge sagt, Jungs, ich habe einen Job gewechselt. Ich bin jetzt Professor für englische Literatur an der Universität Albuquerque.
Ja.
Ich bin raus.
Ich bin raus. Ich mache jetzt Liquiditätsplanungen mit Luisa.
Für ein Modeunternehmen.
Modeunternehmen. Ja, oder er fotografiert mit dir zusammen Hochzeiten. Aber ich glaube, er würde dumm auffallen. Er würde dich in ganz blöde Situationen bringen.
Also Hank würde auf Hochzeiten nur stören.
Ja.
Der würde einfach nur mit den Gästen quatschen und alle Momente verpassen und würde danach mir so ganz, der würde mir so doll auf die Schulter hauen, sodass ich so nach vorne zucke und mir so einen Wirbel verrenke. Also später, wenn wir dann wieder zu Hause sind und uns besprechen, was wir fotografiert haben und unsere Daten austauschen und ach ja, das habe ich hier, der Udo, der Arm, habe ich mich so verschnackt.
Ja. Und dann hängt auf jedem Foto mit drauf, obwohl ihn eigentlich gar keiner kannte.
Sagt, du machst das schon.
Schau mich einfach raus.
Ja. Aber dann überweist du mir nächste Woche die Hälfte, ne?
Ja. Klar. Ja, das glaube ich auch so, wäre das bestimmt.
Du fragst mich bestimmt gleich, wie ich die Folge fand.
Ja. Erzähl mal, wie findest du die Folge, Jesper?
Gut.
Wie hat sie dir gefallen?
Ich fand die Folge sehr gut.
Ja, wirklich?
Ja, weil man...
Damit hätte gar nicht gerechnet jetzt.
Warum?
Weil du schon gesagt hast, du hast dich schlecht vorbereitet.
Ja, ich wollte dich ein bisschen in eine Falle locken.
Gut.
Ich fand die Folge sehr gut, weil... Ja, wir sagen jetzt jede Folge, dass wir es toll fanden, wie Walter sich weiterentwickelt hat. Oder dass Walter, nicht wie, sondern dass er sich weiterentwickelt hat.
Ja,
aber es ist ja wirklich so, dass man wirklich, dass es jetzt jede Folge kontinuierlich die nächste Eskalationsstufe ist.
Ja.
Und in den Folgen davor blitzte immer so ein bisschen durch, was Walter vielleicht für ein Typ sein könnte.
Mhm.
Und was er vielleicht... wo er vielleicht zu gezwungen wurde, wo die äußeren Umstände ihn zu gezwungen haben. In dieser Folge hat er sich aktiv für all das entschieden.
Ja.
Natürlich vor dem Hintergrund seiner Erkrankung und dem Druck, Geld zu verdienen. Aber er hat sich jetzt darauf eingestellt.
Ja.
Er hat jetzt akzeptiert, okay, so wie ich mir das vorgestellt habe, funktioniert das nicht.
Mhm.
Ich habe keine andere Wahl, als das jetzt durchzuziehen.
Mhm.
Und ja, ich habe es so ein bisschen Ich habe es verglichen mit einem Sprung vom 5-Meter-Turm.
Aha.
Weil, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, man steht auf diesem 5-Meter-Turm und denkt sich, ich will da nicht runterspringen. Und man, vielleicht geht man auch die Leiter wieder runter, dann geht man 10 Minuten die Leiter wieder hoch, steht an der Kante und denkt sich so, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich hab da Angst vor. Und dann gibt es aber diesen initialen Moment, wo man sagt, scheiß drauf.
Ja.
Ich mach das jetzt einfach, was soll da passieren? Und in Walters Fall kann da viel passieren, aber durch seine Erkrankung
hat er nichts mehr zu
verlieren. Hat er nichts zu verlieren.
Ja.
Und er macht diesen Sprung vom 5-Meter-Turm.
Ja. Und das sind eher 10 Meter in dem Fall.
Ich würde sogar sagen, es ist ein Klippensprung.
Ja.
Mit Rückenlage.
Ja. Wo man auch so ein bisschen noch wegspringen muss, um nicht unten rauf zu prallen.
Aber er kommt super sanft. Es gibt fast keinen Spritzer.
Ja.
Er kriegt 10 Punkte von 10.
Ja.
Also, ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Und die Folge war schön aufgebaut. Sie war super spannend. Wie gesagt, der Cold Opener hat Lust auf mehr gemacht.
Mhm.
Und wir hatten sehr viele Szenen mit Walter.
Ja.
Was mir auch gut gefallen hat.
Ja, schön.
Nicht so viele Szenen mit Walter Jr., was ich ein bisschen schade fand. Aber vielleicht kommen wir bei Walter Jr. gleich. Lisa schmeißt hier fast ihren Laptop vom Schoß.
Mein vielleicht MacBook.
Dann, apropos Walter Jr., lass uns doch mal über den Held der Folge reden. Ich würde sagen, wir zählen. Luisa entgleiten gerade alle Gesichtszüge.
Ich bin schon aufgeregt jetzt.
Okay.
Ich zähle.
Ja.
1, 2, Walter. Jetzt hast du es verkackt.
Ja, auch Walter.
Ja?
Geht ja gar nicht anders, oder?
Nein.
Das ist dann jetzt die erste Folge 6. Wir haben es geschafft. Wir haben beide den gleichen Held.
Ja.
Walter ist auf jeden Fall der Hero der Folge. Aus Gründen, die ich eigentlich gerade schon genannt habe. Er erkennt sehr früh, dass diese Rollenverteilung, die er sich, diese spießige Korthosen-Rollenverteilung, die er sich vorstellt, nicht funktioniert.
Ja.
Und
Drogenbusiness ist nicht wie normales Business, wo jeder seine Rolle hat.
Und vielleicht überrascht er sich auch ein bisschen selbst mit dem Deal, den er abschließt.
Ja.
Dieses, nö, also wir nehmen so und so viel und wir wollen, dass ihr das Doppelte abnehmt.
Ja.
Da hat er gepokert.
Mhm.
Und er hat gewonnen.
Mit seiner Handful of Nothing. Was hatte er denn eigentlich zu bieten? Ja gut, gutes Meth. Aber was hat der Tuco wirklich entgegenzusetzen?
Messer.
Nee, was hat er Tuco?
Ach so, was hatte Tuco entgegenzusetzen?
Ja, ein Säbel. Und 2 Fäuste.
Eine Bombe. Ja, schön, dass wir den gleichen Hero haben.
Ja, also mir hat es wirklich auch gut gefallen, wie er das auch rüberbringt, wie diese Wandlung ist. Wie ist denn deine Prediction? Wollen wir dafür auch nochmal einen Bumper machen?
Nö, machen wir nicht.
Prediction. Habe ich falsch gesagt gerade? Prediction.
Das wird bald ein ASMR-Podcast.
Ja.
Ich glaube, dass sich Walter Jesse gegenüber väterlich verhalten wird. Hm? Jesse wird Walters Sohn.
Zweiter Adoptivsohn?
Zweiter Adoptivsohn, genau.
Ja.
Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen lustig dahergesagt.
Mhm.
Aber was mich und die Prediction shiftet immer mehr in die Richtung, dass ich eher gespannt bin auf bestimmte Dinge.
Mhm.
Und ich glaube, dass diese Folge die Dynamik zwischen Walter und Jesse maßgeblich verändern wird.
Mhm.
Weil wir haben schon rausgearbeitet, es gibt eine andere Vertrauensebene. Jesse weiß um die Diagnose seiner Krebserkrankung.
Mhm.
Sie haben diese Ebene, in der sie sich darüber unterhalten können. Und Walter hat einen richtigen Badass-Move gemacht, hat quasi Jesse verteidigt und er wird eine Menge Respekt bekommen von Jesse für diese Aktion. Und ich glaube, dass die beiden ab diesem Moment auf einer ganz anderen Vertrauensebene zusammenarbeiten können.
Und das, obwohl Walter ja Jesse eigentlich erst in die Situation gebracht hat. Nur weil Walter Jesse so bedrängt hat, ist er ja zu Tuco gegangen.
Ja, aber deswegen hat er sich vielleicht auch verpflichtet gefühlt, da nochmal hinzugehen und die Sachen gerade zu rücken.
Ja, also meinst du, Jesse ist dankbar für die Rache und nicht beleidigt?
Nein.
Okay.
Nee,
okay, ja.
Jetzt hast du mich verunsichert, Luisa.
Ja, und das ist mein Job.
Ja.
Ja, also sehr gut. Bei deiner alten Prediction, ob Walter Jr. jetzt adoptiert ist, da haben wir diese Folge nicht mehr drüber erfahren, aber das werden wir ja dann vielleicht noch
in der nächsten Folge erfahren.
Ja, die nächste Folge wird ja auch das Staffelfinale sein.
Oh. Stimmt.
Was glaubst du denn, was kann denn jetzt noch passieren? Wäre das nicht schon das ideale Staffelfinale gewesen? Was? Also es muss jetzt ja noch dramatischer werden eigentlich nächste Folge. So wäre es ja zumindest klassischerweise, dass das Staffelfinale die dramatischste Folge ist.
Das wäre tatsächlich ein gutes Staffelfinale gewesen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein guter Cliffhanger fürs Ende der Staffel irgendwas mit Hank wäre, dass man als Zuschauer den Eindruck bekommt, oh, Hank hat ihn jetzt schon am Ende der ersten Staffel. Irgendwas, was sehr konkret wirkt und sich dann am Ende natürlich als falsch herausstellt, aber irgendwas in der Richtung.
Wie gesagt, vielleicht wird es ja auch noch eine Knastserie.
Orange is the new Breaking Bad.
Ja, oh, mochte ich auch gerne. Obwohl Piper Chapman hammernervig ist. Das ist ja hier zum Glück nicht so, dass der Hauptcharakter unsympathisch ist. Darüber sprechen wir nächste Folge. Stay tuned. Wir werden aber eine kleine Pause einlegen.
Eine Woche.
Ich Urlaub habe.
Ja, Luisa fliegt Business Class nach Malta. Und,
um mein Geld zu besuchen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr dann übernächste Woche wieder einschaltet.
Genau.
Und ihr habt bis dahin auch ein bisschen Zeit, euch nochmal das Staffelfinale anzuschauen. Wir werden, das kann man jetzt schon mal sagen, erst über die Folge reden und dann nochmal über die ganze Staffel.
Ja.
Also die Folge wird etwas länger als üblich, wobei ich auch gerade sehe, dass diese Folge auch recht lang geworden ist.
Wir werden aber viel schneiden müssen, glaube ich.
Ja,
schneidest du auch raus.
Wie auch immer. Du musst dich jetzt noch auf Italienisch verabschieden, Luisa, sonst kommen wir hier nie weg.
A dopo. Arrivederci. Ciao, ciao.